Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute am Mikrofon Michael Gessert und das sind unsere Themen.
Designfragen. Computersimulationen verbessern Windkraftrotorblätter. Superintelligenz. Der KI-Unternehmer Richard Socher verspricht Außerordentliches. Und Zusammenarbeit. Das Cybersecurity-Forschungsprojekt HAICC setzt auf KI und Mensch.
Die Nutzung von Windenergie begann in der Bundesrepublik Anfang der 1980er Jahre. Der Turm mit zwei Rotorblättern hieß Große Windkraftanlage, kurz Grovian. Die Bundesregierung förderte das Projekt mit dem Ziel, der Bevölkerung zu zeigen, dass es nicht funktioniert. Dass es funktioniert, zeigt die Erfolgsgeschichte. Wir haben heute über 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland. Sie erzeugen ein Drittel des Energiebedarfs. Maximilian Schönherr, Sie haben sich mit Windkraftanlagen beschäftigt. Ist das Thema sozusagen ausgeforscht?
Ganz im Gegenteil. Die Forschung läuft auf Hochtouren. Die Informatik spielt eine zentrale Rolle, zum Beispiel wenn es um die Steuerung von Windfarmen geht oder die Form und Beschaffenheit von Rotoren.
Also wie Sie am besten viel Wind ernten können.
Viel Windausbeute, aber ohne zu viel Verschleiß. Die größten Rotorblätter sind zurzeit 130 Meter lang und 60 Tonnen schwer. In der Lausitz zwischen Cottbus, Dresden und Leipzig entsteht gerade das höchste Windkraftwerk der Welt, 365 Meter hoch.
Warum diese Höhe?
Das ist ein Forschungsthema. Man weiß es nicht ganz genau. Man weiß allerdings, dass der Wind da oben kräftiger und konstanter bläst und dass die sehr großen Rotorblätter einer solchen Anlage mehr Strom erzeugen. Aber gehen wir eine Stufe zurück. Bevor man die Rotorblätter in ihre Form gießt, zum geplanten Standort bringt und in großer Höhe installiert, sollte klar sein, wie viel Energie sie in welcher Höhe aus der Windbewegung im Prinzip ziehen können.
Welche Rolle dabei die Berechnung und Simulation spielen, sehen wir uns näher an.
Bernhard Stövesand leitet beim Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme die Abteilung Aerodynamik und numerische Windenergie-Meteorologie.
Also es kommt mal drauf an, was für Simulationen ich mache, aber in der Strömungsdynamik sind die erstmal physikbasiert. Das heißt, da habe ich meine physikalischen Gleichungen und habe erstmal eine relativ gute Grundannahme. Ich muss die natürlich validieren, muss dann überprüfen, stimmt das tatsächlich? Und diese Daten wiederum, die kann ich nur aus Experimenten, und es gibt sehr wenig Experimente an großen Windenergieanlagen, für Aerodynamik zum Beispiel, oder aus Windkanalversuchen, oder in Situationen, wo ich sagen kann, ich vergleiche aggregierte Daten aus Windparks. Also das ist das Typische, was so Windenergieanlagenhersteller auch machen, ist, die rechnen das alles und dann nehmen die Messmast, messen an einer Stelle oder ein LIDAR-Gerät oder messen an einer Stelle den Wind und gucken dann, was denn an Gesamtbelastungen auf der Anlage so auftrifft. Wenn es Abweichungen gibt, kann das sehr viele verschiedene Ursachen haben. Das ist schon schwierig. Energieanlagen zu ermessen ist sehr schwierig.
Was in der Autoindustrie lange erprobt ist, sind Windkanäle. Die blasen heftige Windstöße auf den Prototypen. Bei Windkraft geht das schon allein wegen der Größe nicht.
Wir reden immer von Skalen. Die Strömungen können sowohl in ganz kleinen Bereichen was machen. Da geht es zum Beispiel bei Aerodynamik von den Rotorblättern darum, als aerodynamische Grenzschicht, die ist so im Mikrometerbereich, da aufzulösen, an welcher Stelle findet zum Beispiel ein Strömungsabriss statt, wann schlägt das um in turbulente Strömungen. Und das hat alles Auswirkungen auf die Kräfte, auf diese Blätter.
Die Berechnungen, bessere Rotorblätter zu bauen, sind erst in den letzten 15 Jahren möglich geworden, mit schnelleren Computern und besserer Software. Sie führten dazu, dass die Rotorblätter viel dünner, länger und sehr biegsam wurden. So biegsam, dass schon die Lagerung beim Transport eine technische Herausforderung ist. Bernhard Stövesand beschreibt eine ganz neue Entwicklung dazu, den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Dass versucht wird, Teile dieser Rechnung nicht mehr aufzulösen, sondern dann bestimmte Näherungen einfach über KI anzunehmen und zu vereinfachen und damit noch schneller zu kriegen. Es wird ja immer gesagt, KI ist so rechenintensiv und das ist sicherlich auch der Fall, weil man braucht ja quasi erstmal eine Datengrundlage. Also was typischerweise dann gemacht wird, ist, ich muss erstmal ganz hoch aufgelöste, sehr präzise Simulationen machen und zwar ganz viele davon. Setze dann meine KI da drauf und sage, okay, und jetzt mach mir mal ein Modell daraus. Dafür muss die KI dann erstmal eine Weile rechnen, aber wenn man das hat, dann spare ich extrem viel Rechenzeit und Rechenleistung. In dem Bereich ist zum Beispiel KI was Großrechner und Rechenleistung spart, also was, wo es tatsächlich weniger wird. KI baut ein Modell für was vorher sehr aufwendig simuliert werden muss.
Soweit Bernhard Stövesand, Windkraftexperte beim IWES. Wir haben also eine Mischung aus klassischer Simulation und künstlicher Intelligenz.
Ja, diese Mischung feiert neuerdings in anderen Forschungsbereichen auch Erfolge, etwa bei der Luft- und Raumfahrt, wo die Dimensionen ebenfalls so groß sind, dass man keinen Windkanal dafür bauen kann. Abgesehen davon, dass Windkanäle selbst in der Autoindustrie gegenüber KI-Modellen inzwischen das Nachsehen haben. Die Stärke von künstlicher Intelligenz ist hier, aus vielen datenintensiven Simulationen ein mathematisches Modell zu bauen. In dieses KI-Modell kann man dann, also wenn es funktioniert, wenn es stimmt, das muss man natürlich auch evaluieren, kann man dann zum Beispiel eingeben, ein Wind der Stärke so und so greift an den Rändern eines Rotorblatts bei 1,34 Meter an. Wie verhält sich das Windkraftwerk insgesamt dann? Ganz normal. Gut, dann reduziere ich die Windstärke, baue einen starken Wirbel ein. Was dann? Solche Testläufe kann man mit einem guten KI-Modell sehr schnell tätigen.
Grundlage dafür sind natürlich Daten, also im Fall von Windkraft Daten über die Wechselwirkung zwischen Wind und Rotorblättern. Woher kommen diese Daten?
Die grundlegenden Daten kommen aus der Meteorologie. Sie besagen, wie Wind, Temperatur, Regen, Luftdruck sein werden, also Wettervorhersage. Und sie vergleichen dann rückblickend, wie weit die Vorhersage vom tatsächlich gemessenen Wert abweicht. Um die Daten auf die Windkraftwerke anzuwenden, müssen sie mathematisch heruntergerechnet werden, denn die Wetterdaten bewegen sich in Dimensionen von 7 Kilometern. Die Berechnung, wie Wind und Wetter am Windkraftwerk anpacken, muss wenige Zentimeter im Blick haben, denn die möglichen Belastungen an einem, sagen wir, 100 Meter langen Rotor entstehen oft im Zentimeterbereich. Der GAU für Windkraftwerke ist ein Rotorblatt, das abbricht und auf den Boden fällt.
Das passiert ab und zu?
Selten, aber es passiert. Die modernen Windkraftwerke überwachen selbstständig die Blattlager, also wie die Rotorblätter aufgehängt sind, und schalten das Gerät bei verdächtigen Kräften vorsorglich ab.
Geht das Auftreten von etwaigen verdächtigen Kräften schon vor dem Bau des Kraftwerks in die Simulation mit ein?
Das steht sogar im Zentrum der Berechnungen. Ich habe vor vielen Jahren mit einer Doktorandin an der TU München gesprochen, die erforschte, wie man Windkraftwerke bei Bedarf aus dem Wind dreht. Damals gab es noch keine KI-Unterstützung. Man muss sich vorstellen, dass der Wind nicht einheitlich auf die Blätter bläst, sondern Turbulenzen aufweist, die sich beim Kontakt mit dem Rotorblatt hochschaukeln können. Bei extremen Windsituationen müssen sich die Rotoren selbst schützen. Sie schalten sich dann in der Regel nicht mehr ab wie früher, sondern drehen sich gebremst weiter.
Wird auch der Einfluss zwischen den Türmen eines Windparks simuliert?
Die Windparks werden schon so geplant, dass die Türme sich nicht gegenseitig abschatten oder stark beeinflussen. Die Daten, die aus modernen Türmen an die Betreiber geschickt werden, enthalten sogar Videos und Töne. Damit werden zum Beispiel Vogelschwärme entdeckt und die Drehgeschwindigkeit einzelner Windkrafttürme in diesem Ensemble entsprechend gedrosselt. Mikrofone gibt es auch, die übertragen die Töne der Rotorblätter. Defekte erzeugen nämlich deutliche Änderungen im Sound. Ein Thema dabei ist auch zu entscheiden, was man tut, wenn die ganze Anlage zu viel Strom produziert, also Strom, der nicht abgeführt werden kann. Früher war es am wichtigsten, so viel Strom wie möglich aus dem Wind zu ziehen. Heute hat man die Wartungskosten und den Verschleiß im Blick und kann den Windpark so fahren, dass die Anlagen nicht überstrapaziert werden. Typische Lebenszeit 20 Jahre. Auch dafür werden mathematische Modelle eingesetzt. Bei den niedrigeren Windparks im Meer muss die Meeresdynamik mit simuliert werden. Es gibt auch schwimmende Kraftwerke, wo die Schwankungen mit einkalkuliert werden muss.
Diese frühen Prototypen, also Grovian vor 40 Jahren, die hatten 2 Rotorblätter. Heute sind 3 Blätter pro Turm üblich. Warum nicht 5?
Das habe ich auch gefragt und bekam eine sehr einfache Antwort. Die Blätter sind teuer. Typischerweise kosten sie 200.000 Euro. Sowohl in der Produktion sind sie teuer, als auch im Transport und der Montage. Außerdem spielt natürlich das Gewicht eine Rolle. Wie viele Tonnen kann ein Turm tragen? Und nicht zuletzt die Unwucht. Geradzahlige Anlagen, also mit 2, 4 oder 6 Rotoren, belasten den Turm viel stärker als 3. 5 wäre also nicht schlecht, ist aber unwirtschaftlich.
Über die IT von Windkraftanlagen sprach ich mit Maximilian Schönherr. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dass im Silicon Valley neue Start-ups mit üppiger Millionenfinanzierung gegründet werden, ist nichts Neues. Auch, dass die ihren Mund ziemlich voll nehmen, um Investoren anzuziehen, ist Alltag. Eine neue Firma namens Recursive Superintelligence lässt uns aus 2 Gründen aufhorchen. Der Gründer, Richard Socher, ist ein Deutscher, der schon eine beeindruckende Karriere in der künstlichen Intelligenz gemacht hat. Und er hat einige sehr renommierte KI-Forscher um sich geschart, die nicht als Dünnbrettbohrer und Schwätzer bekannt sind. Deshalb hat Christoph Drösser mit Richard Socher über das neue Unternehmen gesprochen.
Rekursive Superintelligenz, der Name umreißt schon mal recht plastisch das Ziel. Rekursiv bedeutet, dass eine KI sich selbstständig verbessert und sich so viel schneller fortentwickelt, als menschliche Programmierer es könnten. Und Superintelligenz, das bedeutet schlauer als jeder Mensch und sogar schlauer als die AGI, die künstliche allgemeine Intelligenz, von der im Silicon Valley ständig geraunt wird.
Rekursive, sich selbst verbessernde Superintelligenz ist meiner Meinung nach der nächste Schritt für die gesamte KI-Entwicklung, der sich jetzt erst ermöglicht hat, weil KI Programmiercode ist und programmieren kann. Auf Englisch ein bisschen kürzer, AI is code and can code.
Ein wichtiges Stichwort lautet auch Open-Endedness. Statt eine durch einen Prompt vorgegebene Aufgabe abzuarbeiten, soll die KI sozusagen im eigenen Saft ohne menschliche Intervention vor sich hin brüten und so immer schlauer werden. Aber wie funktioniert das konkret? Wird die Firma von Grund auf neue KI-Modelle entwickeln oder auf den bestehenden aufbauen? Da antwortet Richard Socher ein bisschen ausweichend.
Ähnlich in der Evolution macht es natürlich auch für uns Sinn, an einer guten Stelle anzufangen, weil wir schon jetzt wissen, wie gewisse Dinge funktionieren in der KI. Aber die sind nur, sag ich mal, das Saatgut. Und das erlauben wir dann der KI an allen Stellen selbst zu modifizieren.
Und was ist dann der eigene Beitrag?
Unser Eigenbeitrag, den kann ich nicht ganz genau beschreiben, denn das ist proprietär und unsere geheime Secret-Forschung. Aber in der Tat kann man von Open-Source-Modellen, von Closed-Source-Modellen anfangen. Aber wenn man wirklich rekursive neuronale Netze implementieren will, dann muss man natürlich letztendlich Zugriff haben auf das gesamte System. Man muss am Ende Kontrolle haben über den gesamten Stack, also die gesamte Infrastruktur, die genutzt wird, um solche großen KI-Modelle zu trainieren.
Heißt das, die Firma wird auch eigene Datencenter bauen?
Oder mit Menschen und Firmen zusammenarbeiten, die das machen. Wir fokussieren uns momentan auf den Software-Stack, nicht den Hardware-Stack.
Die Liste der Mitgründer, die Socher um sich geschart hat, ist wirklich beeindruckend. Am bekanntesten vielleicht Peter Norvig, ein KI-Pionier, der zuletzt für Google gearbeitet hat.
Zum Beispiel kam gerade im Nature, der Hauptforschungspublikation, ein Paper raus namens The AI Scientist Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery. Da ist einer der Hauptautoren Jeff Kloon und Jeff Kloon ist einer unserer Mitbegründer. Auch haben wir zum Beispiel Tim Rocktäschel, auch ein Deutscher, der in London lebt, der auch genau daran geforscht hat.
Eines der Ziele der neuen Firma ist die Entwicklung eines vollautonomen KI-Wissenschaftlers, der von der Hypothese übers Experiment und die Auswertung die Wissenschaft voranbringt. Und versprochen wird natürlich die Heilung aller Krankheiten, die Umkehrung des Alterns, die Lösung aller mathematischen Rätsel, an denen die Wissenschaft knobelt. Und das alles innerhalb recht kurzer Zeit.
Meiner Meinung nach werden wir in circa 2 Jahren das schaffen, rekursive, sich selbst verbessernde KI zu entwickeln. Und dann muss sie nur genügend Rechenleistung bekommen. Und dann wird sie unsere ultimative Erfindung der Menschheit sein können, die danach für uns alles Weitere erfinden könnte.
Das sind alles große Worte und die muss man wohl machen, um hunderte von Millionen Dollar von Geldgebern wie Google und Nvidia einzusammeln. Vorweisen kann Socher noch nichts, auch wenn er beteuert, in den ersten 4 Wochen schon einen unglaublichen Fortschritt gemacht zu haben. Während inzwischen sogar der Papst fordert, die KI in ihre Schranken zu weisen, ist Richard Socher überzeugt, dass die rekursive künstliche Intelligenz ein neues goldenes Zeitalter der Menschheit einläuten wird. Richard Socher gehört nicht zu denen, die glauben, dass mit der Superintelligenz auch gleich die Singularität kommt, also der Moment, in dem die KI uns ablöst und die Weltherrschaft übernimmt. Da gibt's noch ein paar ganz banale Hindernisse.
Man braucht natürlich auch viel Energie, viele Chips, viel Rechenleistung und die lässt sich im Gegensatz zum Digitalen nicht einfach von heute auf morgen hochskalieren. Also wenn man eine Superintelligenz hat, aber man hat nicht die Hardware, um sie laufen zu lassen, dann nützt die auch nichts.
Da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass die KI-Skeptiker gerade gegen den Bau der neuen Superrechenzentren Sturm laufen.
Christoph Drösser war das mit einem Blick auf das Start-up-Unternehmen Recursive Superintelligence, des aus Deutschland stammenden KI-Forschers und jetzt KI-Unternehmers Richard Socher, der, wie gehört, schon in 2 Jahren erste sensationelle Ergebnisse liefern will. Erst einmal sehr viel kleinere Brötchen backen derweil die KI-Expertinnen und Experten an der TU Darmstadt. In einem auf 3 Jahre angelegten, vom Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene durchgeführten Forschungsprojekt suchen sie nach Wegen, die Zusammenarbeit zwischen KI und menschlichen Experten zu verbessern, um Computersicherheitsprobleme möglichst effizient und produktiv zu lösen. Zum Team dort gehört Shuhubrutu Dotto. Und ihn habe ich gefragt, welchen Ansatz und welche Ziele das Projekt hat.
So, this project, UNAI Collaboration for Cybersecurity, this is under a broader umbrella.
Dieses Projekt UNAI Collaboration for Cybersecurity steht unter einem breiteren Kontext, an dem wir hier an unserem Forschungsinstitut schon gearbeitet haben, in Richtung Experten-KI-Zusammenarbeit. Was wir generell feststellen, ist, dass bei Fachproblemen, wobei Cybersicherheit nur ein Beispiel ist, KI-Modelle nicht wirklich darauf trainiert sind, mit menschlichen Experten zusammenzuarbeiten. Das schwierigste Problem bei dieser generativen KI ist, sie kann jede Menge Lösungen für ein gegebenes spezifisches Problem generieren, aber es gibt keine Möglichkeit, diese in derselben Geschwindigkeit auch zu überprüfen. Das primäre Ziel des Projekts ist also, zunächst einmal besser skalierbare Verifizierungsmethoden zu entwickeln, bei denen der Experte unterstützt wird, um zu prüfen, was auch immer vom KI-Werkzeug als Lösung generiert wird. Zweitens steht die gleichberechtigte Partnerschaft zwischen der KI und dem menschlichen Experten im Fokus. Wenn ich von gleichberechtigter Partnerschaft spreche, meine ich nicht, dass beide das Gleiche tun, sondern eher, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Das dritte Ziel ist Sicherheit und Integrität. Und das ist eine sehr wichtige Herausforderung, gerade wenn wir von Cybersicherheit sprechen. Es gibt Sicherheitsprobleme mit diesen KI-Werkzeugen selbst. Sie können Dinge tun, die nicht beabsichtigt sind. Und sie lassen sich leicht dazu verführen, etwas zu tun, das völlig in eine ungewollte Richtung läuft. Bei sehr leistungsstarken Modellen sehen wir Phänomene, die wir unter Menschen als bewusste Täuschung bezeichnen würden. Ohne die KI vermenschlichen zu wollen, wenn wir ihr freien Lauf lassen, kann es drastische Folgen geben, besonders im Cybersecurity-Bereich, wo Sicherheit der Hauptfokus ist.
Especially with cybersecurity, where security is the primary focus.
The problems are obvious. Die Probleme sind im Sektor natürlich offensichtlich. Es gibt schon viele Rückmeldungen, die sagen, Entwickler werden von einer Masse von KI-Fehlerberichten überwältigt und haben nicht die Kapazität zu überprüfen, ob sie relevant sind oder nicht. Ihr Projekt startet ja jetzt gerade. Wenn ich das richtig gelesen habe, hatten Sie aber schon ein erstes Projektmeeting. Haben Sie bereits konkrete Ideen oder Pläne, um das Problemfeld bereits anzugehen?
To match the problem field already.
So there are few concrete steps that we are currently taking. So
ja, es gibt schon einige konkrete Schritte. Wir konzentrieren uns derzeit auf 2 spezifische Cybersecurity-Probleme: Penetrationstests und Cyber Threat Intelligence, also die Erkennung von potenziellen Angriffen. Unser Team beobachtet jetzt Security-Experten bei ihrer täglichen Arbeit, wie sie mit existierenden KI-Systemen für diese beiden spezifischen Probleme interagieren. Wir sammeln Daten zu diesen Interaktionen. Wie sehen Experten ihre Bedürfnisse an eine KI? Und wo versagen aktuelle Lösungen quantitativ? Und basierend auf diesen Interaktionen überlegen wir, wie sähe ein Rahmen aus, der diese spezifischen Kollaborationsprobleme schon mal ansatzweise angeht.
Ich habe einen weiteren Bericht in meiner Sendung und da geht es um ein neues Unternehmen in den USA von dem deutschen KI-Forscher Richard Socher. Er hat ein Start-up gegründet, Recursive Superintelligence. Und sein Dogma ist es dabei, den Menschen außen vor zu halten. Seine Idee ist rekursive KI, die sich ständig selbst verbessern würde. Das ist also ein völlig anderer Ansatz. Er will den Menschen außen vor lassen. In ihrem Projekt suchen sie nach Wegen, eine bessere Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch zu bekommen. Was denken Sie? Können wir den Menschen Ihrer Meinung nach außen vor lassen? Sollten wir?
Let's human out. Should we?
In short, absolutely no.
Ganz klar, absolut nein. Wir können bestimmte Teile automatisieren. Wenn wir ein zufälliges Cybersicherheitsproblem nehmen, können wir vielleicht bestimmte Teile automatisieren. Aber wie das automatisiert wird, was die Aufgabe ist, was das ist, was der KI-Agent lösen muss, das ist so sehr in Weltwissen eingebettet, das direkt menschliche Ressourcen, menschliche Werte und menschliche Sicherheit betrifft. Der Versuch, den Menschen außen vor zu lassen, ist gewissermaßen paradox, denn dann versucht man, ein Problem zu lösen, ohne überhaupt in dieses Problem eingebettet zu sein.
Being embedded in the problem.
I was at a security company a few weeks ago. Ich war vor ein paar Wochen bei einer Sicherheitsfirma in den Niederlanden und es gab dort eine Diskussion über diese Zusammenarbeit zwischen KI und menschlichen Forschern oder Cybersicherheitsexperten und sogar den Leuten in den Unternehmen. Weil die Frage war, wer entscheiden soll, wenn wir ein Problem haben? Wenn ich schnell sein möchte und schnell wieder sicher sein möchte, würde ich sagen, okay, die KI soll die Entscheidung treffen. Aber natürlich kann das dann eine schlechte Entscheidung mit großen Konsequenzen sein. Was denken Sie dazu, zu diesem Spannungsfeld zwischen Analyse und Handeln?
Between analysis and acting.
So of course here I totally agree.
Natürlich stimme ich hier absolut zu, dass eine Aktion nicht vollständig an ein automatisiertes System delegiert werden kann. Denn letztendlich geht es um Rechenschaftspflicht. In einer hypothetischen Welt kann man sich die KI als verantwortlich vorstellen oder zumindest nicht die KI selbst, sondern das Unternehmen, das diese KI baut. Man kann an die Übertragung der Rechenschaftspflicht an sie denken. Aber es geht hier nun einmal um Aktionen. Um eine Aktion durchzuführen, müssen wir verstehen, welche Implikationen diese Aktion hat.
Vielleicht noch eine Perspektive zu Ihrem Forschungsprojekt. Was planen Sie für 2029 zu liefern? Wird es ein Toolkit, ein Framework werden? Werden das fertige Lösungen sein? Oder was ist Ihre Perspektive?
Wir planen, ein komplettes Rahmenwerk unter diesem Mensch-KI-Zusammenarbeitskontext zu liefern. Das wird definitiv ein multiagentisches System sein. Es gibt momentan viele verschiedene mathematische Werkzeuge, sogenannte Symbolic Tools, die Cybersicherheitsexperten verwenden, um das Stopfen von Softwarelücken zu überwachen. Diese Tools werden wir sicherlich in unserem Framework integrieren. Bislang sind nämlich die meisten dieser generativen neuronalen KI-Modelle nicht dafür ausgelegt, mit einem symbolischen Modell zu interagieren.
Das war Schuhuberto Dotto von der TU Darmstadt über das Forschungsprojekt Human AI Collaboration for Cybersecurity. Und es wird bestimmt sehr interessant werden, einmal so in 3 Jahren nachzuschauen, wo mehr herausgekommen ist, bei dem ganz bescheidenen, aber recht konkreten Forschungsprojekt oder bei dem so überaus ambitionierten Start-up von Richard Socher und seinen Kollegen in den USA. Wir kommen zu den Meldungen heute von und mit Friederike Walch. Die erste Schlagzeile lautet: Papst Leos Lehrschreiben zu KI hinterfragt die Moral großer Tech-Konzerne.
In seiner neuen Enzyklika fordert Papst Leo XIV. Eine stärkere Regulierung von künstlicher Intelligenz. Das Oberhaupt der katholischen Kirche kritisiert dabei Machtkonzentrationen, Profitgier in der Tech-Branche und den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Krieg. Es sei unzulässig, Maschinen über Leben und Tod entscheiden zu lassen. Bei der Vorstellung des Lehrschreibens sprach auch Chris Ohler, einer der Mitgründer der KI-Firma Anthropic. Anthropic befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit der Trump-Regierung über den Einsatz ihrer KI für Massenüberwachung und vollautonome Waffen.
YouTube verschärft seine KI-Kennzeichnungspflicht.
Hinweise für KI-Inhalte wurden auf YouTube bislang lediglich in der Videobeschreibung vermerkt. In Zukunft soll das Label direkt unter den Videos im Sichtfeld der User eingeblendet werden. Das kündigte YouTube in einem Blogbeitrag an. Bei YouTube Shorts im Hochformat wird der KI-Hinweis als sichtbares Overlay über das Bild gelegt. Außerdem führt YouTube ein System ein, mit dem neue Video-Uploads automatisch auf täuschenden KI-Einsatz geprüft und mit einem entsprechenden Label versehen werden.
Rund 7,7 Millionen Menschen in Deutschland streamen lineares Fernsehen illegal.
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Verbands privater Medien. Im Vergleich zur letzten Erhebung 2022 ist illegales TV-Streaming demnach um 33% gestiegen. Der errechnete finanzielle Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2,4 Milliarden Euro. Laut der Umfrage unter 2500 Personen nutzen viele Menschen illegale Plattformen und Angebote, um beispielsweise eigentlich kostenpflichtige Sportübertragungen sehen zu können. Teilnehmende gaben an, dass sie im Schnitt bereit wären, 29 Euro pro Monat für ein adäquates Angebot zu bezahlen.
Weil die Kosten explodieren, schränken mehrere Konzerne die KI-Nutzung ihrer Mitarbeitenden ein.
Zuletzt war der Tokenverbrauch, sozusagen die Währung von KI-Modellen, bei vielen Mitarbeitenden in Tech-Unternehmen in die Höhe geschnellt. Grund dafür ist auch, dass die Konzerne selbst Anreize geschaffen hatten. Mitarbeitende sollten möglichst viel KI nutzen, um so vermeintlich die Grenzen der Produktivität auszureizen. Amazon hat jetzt laut Berichten der Financial Times ein internes Ranking eingestellt, bei dem Mitarbeitende mit besonders hohem Tokenverbrauch belohnt werden. Bei Microsoft und dem Fahrdienstvermittler Uber erhalten in Zukunft nur noch ausgewählte Mitarbeitende Zugriff auf besonders leistungsstarke KI-Entwicklertools. Medienberichten zufolge haben die KI-Anreize vieler Konzerne zuletzt dazu geführt, dass Mitarbeitende beim sogenannten Token-Maxing KI-Tools selbst für kleine oder sogar sinnlose Aufgaben nutzen, um den Tokenverbrauch in die Höhe zu treiben.
Sternzeit, 30. Mai. Blauer Mikromond beim roten Riesenstern. Heute Nacht zieht ein blauer Mond tief über den Südhimmel. Mit dem Aussehen hat das nichts zu tun. Morgen Vormittag ist Vollmond, zum zweiten Mal in diesem Monat. Ein zweiter Vollmond im selben Monat wird oft als blauer Mond bezeichnet. Die englische Redewendung Once in a Blue Moon bezeichnet etwas, was nur ganz selten einmal vorkommt. Tatsächlich gibt es nur alle 2,5 Jahre zwei Vollmonde in einem Monat. Da der Mond am Montag auch noch den erdfernsten Punkt seiner Bahn durchläuft, sprechen ganz Eifrige vom Mikromond. Dieser blaue Mond erscheint also recht klein. Der Vollmond heute Nacht ist etwa 405.000 Kilometer entfernt. Beim geringsten Erdabstand wäre er uns etwa 50.000 Kilometer näher. Laien nehmen den Unterschied der Vollmondgrößen am Himmel kaum wahr. Er entspricht dem Unterschied zwischen einem 2- und einem 1-Euro-Stück. Wirklich riesig ist dagegen der Begleiter des Mondes heute Nacht. Etwas links von ihm leuchtet Antares. Bei dunstfreiem Himmel kann sich der Hauptstern im Skorpion auch gegen das grelle Vollmondlicht behaupten. Antares ist ein roter Riesenstern mit etwa 600-fachem Sonnendurchmesser. Er wird bald als Supernova explodieren und dann für einige Wochen fast so hell wie der Mond leuchten. Morgen ist der Mond weitergewandert. Dann steht Antares rechts von ihm. Das ungleiche Paar sieht in beiden Nächten bezaubernd aus. Noch schöner wird allerdings der nächste blaue Mond am Silvestertag 2028. Der wird total verfinstert.
Das war Computer und Kommunikation mit Michael Gessert. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Streitkultur. Das Thema dort heute: assistierter Suizid in Deutschland. Sind die aktuellen Regelungen vertretbar?